Lühr ist auch Mitglied der DFGVK. Er ist Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag, ist im Beirat der Informationsstelle Militarisierung, arbeitet in der Berliner Friedenskoordination und ist bekannt dafür, dass er beim Kasseler Friedensratschlag äußerst informative und qualitativ gute Inputs gibt. Und aus diesem Grund haben wir ihn eingeladen.
Vielen Dank an die Veranstaltergruppe für die Einladung, dass ich mal wieder nach München fahren durfte. Zuletzt war ich vor 2,5 Jahren hier, habe ich im Kalender nachgesehen. Da war ich im DGB-Haus unterwegs. Habe so etwas Ähnliches erzählt, das, was ihr heute hören werdet. Es geht um Militär, es geht um Aufrüstung, um die deutsche Aufrüstung und den ganzen Kontext. Und ich brauche dafür ungefähr 50 Minuten, Leute. Also ich hoffe, dass ich am Ende der 50 Minuten noch wieder in so aufmerksame Gesichter gucke, wie ich sie jetzt sehe. Also es wird keine leichte Kost. Und das ist ja auch des Themas angemessen. Ja, also ich mache mal ein paar Vorbemerkungen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, nämlich die deutsche Aufrüstung. Ein paar Vorbemerkungen, um das einzuordnen in die Kräfteverhältnisse, die wir in Europa zwischen der NATO und Russland vorfinden. Weil es ist wichtig, um überhaupt den gesamten Vorgang zwischen Ost und West, zwischen NATO und Russland einzuordnen. Und das geht leider nur mit Zahlen. Ich weiß, dass manche Leute mit Zahlen große Probleme haben und ich bitte um Entschuldigung, dass ich relativ viele Zahlen gleich wieder verwenden werde. Ich fange mal beim Geld an. Ja?
Kann man das Mikro lauter machen?
Das Mikro lauter machen oder ich muss da näher ran? Also ich weiß nur nicht, wie ich das dann technisch hinbekomme, wenn ich gleichzeitig aufs Manuskript gucke. Jetzt ist besser? Schön. Also ich hatte gesagt, zunächst zum Geld. Russland hat seine Militärausgaben nämlich gesenkt. Es gab 2014 knapp 85 Milliarden Dollar für Rüstung aus, im letzten Jahr 66 Milliarden. Die NATO hat sie gleichzeitig erhöht, von damals 943 auf 1175 Milliarden Dollar. Das Verhältnis hat sich von damals 11:1 auf 18:1 zugunsten der NATO verändert. Und damit nicht genug. Schon vor dem Ukraine-Krieg hat der US-Kongress dem Pentagon ein Etat von mindestens 7,3 Billionen Dollar für die nächsten 10 Jahre bewilligt. 7.300 Milliarden Dollar für die nächsten 10 Jahre. Dann zu den Soldaten. Russland hat insgesamt 900.000 Soldaten unter Waffen, die NATO 3,2 Millionen. In Europa sind es 540.000 russische zu 2 Millionen NATO-Soldaten. Also knapp 4:1 zugunsten der NATO. Bei schweren konventionellen Waffensystemen von Heer, Luftwaffe und Marine ist das Verhältnis auch so ähnlich. Das ist zwischen den einzelnen Waffengattungen unterschiedlich, aber im Schnitt ist es ähnlich. Russland gleicht diesen Nachteil mit der Drohung mit taktischen Atomwaffen aus. Bei strategischen Atomwaffen besteht eine Parität der Gestalt, wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Die USA verfolgen einen auf 3 Jahrzehnte ausgelegten Modernisierungsplan, der 2 Billionen Dollar, also 2000 Milliarden Dollar, für eine neue Generation der nuklearen Triade, also Bomben, Raketen und U-Booten, samt den entsprechenden neuen Atomsprengköpfen vorsieht. Das strategische Gleichgewicht ist hierdurch und durch die Aufkündigung des ABM-Vertrags durch Bush 2001 in Gefahr, weil dadurch der Aufbau eines weltweiten Raketenabwehrsystems ermöglicht wird und zudem in Gefahr durch die Kündigung des INF-Vertrags durch Trump 2019, weil dadurch Mittelstreckenraketen überall auf dem Globus errichtet werden dürfen. Also auch wieder in Europa. Darauf komme ich am Ende zurück. Russland ist wirtschaftlich wesentlich schwächer als die NATO-Staaten. Das BIP Russlands liegt zwischen dem von Italien und Spanien. Die Schlussfolgerung aus meinen Vorbemerkungen ist, Russland ist ökonomisch viel schwächer und militärisch in der Defensive. Das war vor dem Ukraine-Krieg so und das ist heute noch viel mehr. So, jetzt zur deutschen Aufrüstung. Bundeskanzler Olaf Scholz beschert uns eine große Herausforderung. Ein Coup sondergleichen war das am 27.02. Im Bundestag verkündete er ein Aufrüstungsprogramm, das er als Antwort auf eine von Putin verursachte Zeitenwende verstanden haben möchte. Nur die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP waren am Vorabend eingeweiht worden, die Fraktionen nicht direkt. Lediglich die SPD-Fraktion war von Scholz in einer Videokonferenz darüber informiert worden, dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefern wollte. Ein Tabubruch der Praxis seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist in der Tat eine Zeitenwende. Vom Aufrüstungscoup erfuhr seine Fraktion direkt von Scholz nichts. Er behauptete im Bundestag, dass Russland Europa über die Ukraine hinaus mit Krieg bedroht. Er sagte wörtlich, Putin will ein russisches Imperium errichten. Er will die Verhältnisse in Europa nach seinen Vorstellungen grundlegend neu ordnen und dabei schreckt er nicht zurück vor militärischer Gewalt. Das sehen wir heute in der Ukraine. Wir müssen uns deshalb fragen, welche Fähigkeiten besitzt Putins Russland und welche Fähigkeiten brauchen wir, um dieser Bedrohung zu begegnen, heute und in der Zukunft. Dabei interessiert Scholz die Übermacht der NATO in Europa nicht. Scholz verkündet das Ziel einer leistungsfähigen, hochmodernen, fortschrittlichen Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Dann verkündete er Maßnahmen. Die Aufnahme von 100 Milliarden Euro als Sondervermögen. Wenn ich das Wort Sondervermögen verwende, müsst ihr immer die Anführungsstriche dabei denken. Die sage ich nicht jedes Mal mit. Sondervermögen neben dem Bundeshaushalt 2022, aus dem notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben entnommen werden sollen. Das solle im Grundgesetz abgesichert werden. Und Scholz sagte, und das ist jetzt wichtig, Zitat, wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Zitat Ende. Danach wurde er bezüglich einzelner Rüstungsprojekte sogar konkret. Oberste Priorität hätten der Bau einer neuen Generation von Kampfflugzeugen und Panzern, vor allem gemeinsam mit Frankreich. Zudem sollen die Eurofighter weiterentwickelt werden, die Eurodrohne wird weitergebaut und die Anschaffung der Heron-Drohne aus Israel treiben wir voran, sagte Scholz. Für die nukleare Teilhabe werden wir rechtzeitig einen modernen Ansatz für die veralteten Tornado-Jets beschaffen. Der Eurofighter soll zu Electronic Warfare befähigt werden. Das Kampfflugzeug F-35 kommt als Trägerflugzeug in Betracht. Zitat Ende. Das war's. Punkt. Thema heute soll die Vorgeschichte, dann der Charakter der angesprochenen Waffensysteme und von Scholz nicht angesprochener Waffensysteme sein und was das alles kostet, was das mit dem Weltmachtstreben Deutschlands und was das mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Vorgeschichte dieses Aufrüstungskurs. Bis zum Ukraine-Konflikt um Krim und Donbass 2014 hatte sich die Bundesregierung bezüglich einer Erhöhung des Rüstungshaushalts zurückgehalten. Der NATO-Gipfel in Wales 2014 beschloss, dass sich die Mitgliedstaaten bis 2024 auf eine Erhöhung der Militärausgaben zubewegen sollen, die 2% ihrer Wirtschaftsleistung entsprechen. Damals lag der Anteil der NATO-Mitglieder ohne die USA bei 1,43%, in Deutschland bei 1,19%, also knapp 1,2%. Wenn man etwas von knapp 1,2 auf 2% erhöhen will, klingt das wenig. Aber faktisch bedeutet es eine Erhöhung um 2/3, wenn das Bruttoinlandsprodukt unverändert bleibt. Wenn das BIP steigt, wovon auszugehen ist, ist es natürlich mehr. Ausgangspunkt der deutschen Aufrüstung ist das sogenannte Bühler-Papier, das der damalige Chef des Bundeswehrplanungsstabs, Erhard Bühler, 2014 entwarf. In der FAZ war es in Teilen öffentlich gemacht worden. Bühler forderte ein Umsteuern der Rüstung und der Ausrüstung und der Ausrichtung der Bundeswehr weg vom sogenannten Krisenmanagement, man kann auch sagen weg von Auslandseinsätzen oder weg von Out-of-Area-Einsätzen, zurück zur sogenannten Landes- und Bündnisverteidigung. Der Bühler-Plan sieht vor, das deutsche Heer so auszurüsten, dass es ab 2031 über 10 vollständig ausgerüstete Brigaden verfügt. Damals verfügte die Bundeswehr nur über ungefähr 6,5 Brigaden, die auch nur zu 70% ausgerüstet waren. Voll ausgerüstet heißt zu 100%. Zurzeit sind es 77%. Die erste deutsche komplette Brigade, also eine, die zu 100% ausgerüstet ist, soll die sein, die im nächsten Jahr die Speerspitze der NATO Response Force, also die Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe der NATO, stellt. Was ändert sich durch die volle Ausrüstung von 6,5 auf 10 Brigaden? Dafür gibt das Bühler-Papier folgendes Preis. Es bedeutet ein Plus von 27 Bataillonen. Wer kennt sich mit Bataillonen aus? Es sind ungefähr 20.000 Heeressoldaten mehr als zuvor, was so viel bedeutet, ein Drittel mehr als damals. Und das schließt folgendes ein, nämlich den Ausbau der Artillerie auf fast das Fünffache. Hinzu kommt der Ausbau der Infanterie. Die braucht demnach 5-mal so viele Radpanzer wie damals. Zudem würden mehr Kampf- und Schützenpanzer benötigt. Insgesamt läuft die Heeresaufrüstung mindestens auf eine Verdopplung seiner Feuerkraft hinaus. Es soll zudem mehr Military Airbusse und Kampfdrohnen geben, so das Bühler-Papier. Außerdem sollen bis zu 60 schwere Transporthubschrauber hinzukommen. Seekrieg aus der Luft solle wieder möglich gemacht werden und die Flotte der Marine soll bis 2030 um ein Drittel wachsen. Schon hier wird deutlich, es handelte sich nicht lediglich um neue Ausrüstung, um damit angebliche Lücken zu schließen, wie uns immer wieder erklärt wird, sondern es ist massive Aufrüstung, die gegen Russland gerichtet ist. Fußend auf dem Bühler-Papier hat das Verteidigungsministerium gegenüber der NATO dann Nägel mit Köpfen gemacht und das an Parlament und Öffentlichkeit vorbei. Anfang 2018 wurde öffentlich bekannt, dass die Bundeswehr ab 2027 eine voll einsatzbereite schwere Division vorhalten will, die aus 3 Brigaden mit bis zu 5.000 Soldatinnen und Soldaten besteht. Sie soll nun auf 2025 vorgezogen werden. Und es kommt noch gewaltiger. Ab 2032 hat Deutschland der NATO dann sogar 3 voll einsatzbereite Divisionen zugesagt. Möglicherweise kommen auch die früher. Das sind die 10 Brigaden aus dem Bühler-Papier und bedeuten ca. 60.000 Heeressoldaten, die sehr kurzfristig losschlagen können. Ergo, die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat an Parlament und Öffentlichkeit vorbei gegenüber der NATO Zusagen gemacht, die langfristig, also über Jahrzehnte, strukturbildend für die deutsche militärische Aufrüstung waren und sind. Nur das Geld dafür fehlte damals. Ich frage mich, was hat das mit Demokratie zu tun? Zur Finanzierung dieser Vorhaben. Vor mehr als 6 Jahren, im Januar 2016, zeichnete sich unter von der Leyen bereits die gewaltige Aufrüstungsperspektive ab. Sie gab damals bekannt, dass bis 2030 insgesamt die Summe von 130 Milliarden Euro für neue Ausrüstung und Waffen benötigt würden. Sie war Taktgeberin der Aufrüstung gegen Russland. Sie erwies sich schon damals als Falke oder, weil es eine Frau ist, als Falkin. Von der Leyen hatte dann im Mai 2018 gegenüber der NATO angekündigt, dass Deutschland für 2024 die Marke von 1,5% anstrebe. Im Februar 2019 wurde das in einem offiziellen Regierungsschreiben an die NATO nochmal bekräftigt. Der Spiegel gab aus einem internen Papier des Verteidigungsministeriums damals wieder, dass die Verteidigungsausgaben zum Erreichen der 1,5%-Marke bis 2025 auf 62,5 Milliarden Euro steigen. Damals, 2018, lagen sie bei 40 Milliarden. Das sah schon wie ein riesiger Sprung aus, sodass 2% für 2024 komplett illusorisch schien. Von der Leyens Nachfolgerin Kramp-Karrenbauer gab im Oktober 2019 das Jahr an, in dem das 2%-Ziel erreicht werden soll, nämlich 2031. Das fällt auch zusammen mit dem Ziel, dann 3 komplett ausgerüstete Divisionen aufgestellt zu haben. Nach Scholz' Zeitenwenderede sollen die 2% schon in diesem Jahr erreicht werden und nicht erst 2031. Die mindestens 2% speisen sich jeweils aus dem regulären Haushalt und den 100 Milliarden Euro Kriegskrediten, die maximal bis Ende 2030 zur Verfügung stehen, so der Bundestagsbeschluss vom 3. Juni. Dieser Beschluss legt außerdem fest, dass im mehrjährigen Durchschnitt von maximal 5 Jahren 2% des Bruttoinlandsprodukts nach NATO-Kriterien bereitgestellt werden. Das heißt, die 2% werden mal unterschritten, mal überschritten, aber im Durchschnitt von maximal 5 Jahren sollen es jeweils 2% sein. Wie werden sich die deutschen Militärausgaben demnach konkret entwickeln? Seit 8 Jahren sind sie jedes Jahr gestiegen. Im letzten Jahr lagen sie nach NATO-Kriterien bei 53 Milliarden Euro. Für dieses Jahr gibt es eine Steigerung um 7,5%. Nach Kriterien der NATO wird das etwa 57 Milliarden ergeben. Daraus errechnet sich nach NATO-Kriterien und nur die zählen, ein Anteil am BIP von voraussichtlich 1,48% für dieses Jahr. Scholz hat zwar am 27.02. angekündigt, dass schon in diesem Jahr 2% des BIP für die Bundeswehr ausgegeben werden sollen. Das wären nach NATO-Kriterien schätzungsweise 77 Milliarden, also exorbitante 20 Milliarden mehr als im Haushalt vorgesehen. Ob das so kommt, ist derweil unklar, denn diesen gewaltigen Geldsegen können selbst sehr willige Rüstungskonzerne nicht über Nacht in Waffen verwandeln. Wie viel die Bundeswehr in diesem Jahr über die 50,4 Milliarden des Haushalts hinaus erhalten wird, lässt sich derzeit also nicht sagen. Würde die Bundesregierung so vorgehen, dass sie die in der mittelfristigen Finanzplanung angesetzten Ausgaben für die Bundeswehr von 50 Milliarden jährlich tatsächlich bis 2026 so belassen, müssten jedes Jahr 20 Milliarden aus dem Sondervermögen genommen werden. Das wäre dann nach 5 Jahren verbraucht. Denn 5 mal 20 sind 100. Was dann? Die 2% würden dann allein aus dem regulären Haushalt bezahlt werden. Wie hoch der Militärbetrag dann Jahr für Jahr ist, hängt von der Entwicklung des BIP ab, liegt aber sicher über 20 Milliarden im Jahr und würde in den Folgejahren noch wachsen, weil von einem BIP-Wachstum auszugehen ist. Diese Lücke wäre zu groß und käme 2027 auch zu plötzlich, sodass die Regierung sicher eher einen gleitenden Übergang bevorzugen würde. Das bedeutet, dass man die 100 Milliarden des Sondervermögens auf die gesamte gesetzlich festgelegte maximale Laufzeit bis Ende 2030 flexibel verteilen wird, also auf jährlich durchschnittlich 11 Milliarden 9 Jahre lang. Der Rest an Mehrausgaben für die Bundeswehr, um jährlich auf 2% des BIP zu kommen, muss aus dem Haushalt kommen. Das wären wohl etwa 12 bis 15 Milliarden jedes Jahr. Dieses Geld wird durch Kürzung bei Sozialausgaben oder durch Steuererhöhung reingeholt. Schlimmer noch, dieser hohe Rüstungshaushalt wird in den 30er Jahren fortgesetzt, denn die neuen teuren Waffensysteme sind dann noch nicht fertig. Mehr später dazu. Parallel erfolgt die Tilgung des Sondervermögens, die spätestens ab 2031 beginnen muss. So haben Bundestag und Bundesrat es beschlossen. Wie muss man sich die Tilgung vorstellen? Bisher wurde allgemein davon ausgegangen, dass die Kreditsumme 100 Milliarden betrage. Der ebenfalls verabschiedete Wirtschaftsplan enthält jedoch eine Überraschung. Die 100 Milliarden setzen sich zusammen aus 82 Milliarden Krediten. 3 Milliarden sind für die Zinsen dieser Kredite vorgesehen und 15 Milliarden sind für neue Waffensysteme eingeplant, für die im Verteidigungshaushalt Verpflichtungsermächtigungen eingestellt sind. Für letztere müssen keine Schulden gemacht werden. Zurückgezahlt werden müssen 85 Milliarden. Ein Tilgungsplan gibt es noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass 30 Jahre lang jedes Jahr 2,8 Milliarden Euro für die Tilgung aus Steuergeldern aufgebracht werden müssen. Viel Geld, das im sozialen Bereich eingespart werden muss. Es sei denn, die Steuereinnahmen sprudeln. Zu den 100 Milliarden, mit denen nur zum Teil das 2%-Ziel finanziert wird. Insgesamt fallen jährlich 20 bis 25 Milliarden Mehrkosten für das 2%-Ziel an. Tendenz steigend, weil das BIP steigen wird. Das soll die 20er, die 30er, die 40er Jahre so weitergehen. Alle diese Mehrbeträge müssen aus Steuergeldern finanziert werden, inklusive die 100 Milliarden. Wenn die Steuereinnahmen nicht sprudeln, müssen Steuern erhöht werden oder die Sozialausgaben gekürzt werden. Das würde bis zu 8 bis 10% der Sozialausgaben betreffen. Und noch ein Aber. Bisher ging man davon aus, dass neue Munition aller Art im Wert von sage und schreibe 20 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen gezahlt wird. Dies soll nun offenbar aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Die deutsche Aufrüstung gegenüber Russland ist massiv. Das wirkt sich auch auf das Binnenverhältnis der europäischen NATO-Länder und der EU-Mitglieder zueinander aus. Deutschlands 2% am BIP werden sich schätzungsweise auf durchschnittlich 80 Milliarden im Jahr während des vor uns liegenden Jahrzehnts belaufen. Frankreichs 2% werden lediglich um 55 Milliarden betragen. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU. Es wird absehbar von Deutschland militärisch überflügelt werden. Deutschland wird zum 900-Pfund-Gorilla in Europa. Die anderen Länder sind gezwungen, rüstungstechnisch mitzuhalten, damit sie mitreden können, sodass die Gesamtausgaben der europäischen NATO-Mitglieder bei Umsetzung des 2%-Ziels massiv steigen werden. Sind es zurzeit 340 Milliarden Dollar, ist mit 500 bis 600 Milliarden im Jahr 2030 zu rechnen. An einer solchen Aufrüstungs- und damit Bedrohungsperspektive sieht sich Russland seit 2014 allein von Europa aus ausgesetzt. Die USA sind noch nicht einmal dabei. Was haben die mit dem vielen Geld vor? Finanziert werden soll damit die umfassende Aufrüstung von Heer, Marine und Luftwaffe. Kramp-Karrenbauer sagte dazu vor 2 Jahren, im Schnitt bekommt die Bundeswehr jede Woche einen neuen Panzer, jeden Monat ein neues Flugzeug und jedes Jahr ein neues Schiff. Schauen wir uns wesentliche Rüstungsmaßnahmen bei Heer, Marine und Luftwaffe an, wie sie der Wirtschaftsplan ausweist. Was allerdings den Angaben dort fehlt, ist jeweils die Anzahl, die Kosten und der jeweilige Zeitrahmen für die Umsetzung. Dort stehen nur die Namen der Rüstungsprojekte. Die anderen Informationen muss man sich aus anderen Quellen beschaffen. Fangen wir beim Heer an. Vorausschicken möchte ich bei den Angaben zum Heer, welche Grundsätze der für seine Ausbildung Verantwortliche, der Heeresinspekteur Alfons Meiss, vor 1,5 Jahren, also weit vor dem Ukraine-Krieg, seinen Soldaten mit auf den Weg gab. Sie werden auf Angriff gedrillt. Meist sagte, ich zitiere, unter Landes- und Bündnisverteidigung müssen die eingesetzten Truppen durchsetzungsfähig, kriegsbereit und siegesfähig sein. Und Nochmal, Ziel des Heeres ist Kriegstüchtigkeit. Einsatzbereite Kräfte allein genügen nicht. Wir müssen einstecken, wieder aufstehen, gegenhalten und letztendlich gewinnen können. Zitat Ende. Die FAZ hatte zutreffend herausgefunden, dass der Begriff der Kriegstauglichkeit wieder Maßstab der Einsatzbereitschaft ist. Zum Wirtschaftsplan. Für die Dimension Land stehen für 8 Vorhaben 16,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Bemerkenswert daran ist die Unklarheit. Seit letztem Jahr verfügt die Bundeswehr über 350 Schützenpanzer Puma. Sie sind mit Abstand die teuersten Schützenpanzer der Welt. Bisher wurde davon ausgegangen, ein zweites Los Puma in Auftrag zu geben. Doch davon findet sich im Wirtschaftsplan nichts. Dafür ein Aufmotzen des gesamten ersten Loses auf den Stand, wie sie die Puma in der Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe der NATO haben. Also auf Kriegstauglichkeit. Für den Schützenpanzer Marder ist ein Nachfolgemodell vorgesehen. Wie das aussehen soll, bleibt offen. Vermutlich wird es ein abgespeckter Puma namens Lynx von Rheinmetall, also aus demselben Hause. Von einem schweren Waffenträger Infanterie ist die Rede. Wahrscheinlich werden es Radpanzer Boxer mit der Puma-Kanone sein. Zudem sollen Nachfolger des Truppentransporters Fuchs kommen. Diese kurze Auflistung macht deutlich, dass damit die Planung des Bühler-Papiers umgesetzt werden und dass das viele Jahre dauern wird. Sie sind ohne Bedeutung für den derzeitigen Ukraine-Krieg. Zum Heeresbereich kommen Anschaffungen aus der Dimension Führungsfähigkeit, Digitalisierung hinzu, der mit 20,7 Milliarden sehr hoch dotiert ist. Zu nennen ist hier die Digitalisierung landbasierter Operationen, das Battle-Management-System sowie Gefechtsstände und Funkgeräte. Auch 1,9 Milliarden, die für die Bekleidung und persönliche Ausrüstung vorgesehen sind, kommen dem Heer zugute. Hervorzuheben ist auch die Ausrüstung Infanterist der Zukunft auf den Einsatzstand der Speerspitze der NATO Response Force. Der Knaller des Heeres ist jedoch das Main Ground Battle System, MGCS. Dieses Vorhaben beruht auf einer geradezu epochalen Regierungsvereinbarung von Merkel und Macron im Jahr 2017. MGCS. Bis 2035 sollen neue Kampfpanzer produktionsreif sein und die Leopard 2 der Bundeswehr und die Leclerc-Panzer in der französischen Armee ersetzen. Ziel ist ein Hightech-System zu entwickeln, bei dem Robotik und Waffen wie Hochgeschwindigkeitsraketen eine entscheidende Rolle spielen. MGCS soll so zu einem militärischen Gamechanger werden. Das heißt so viel wie, mit MGCS soll jede Panzerschlacht gewonnen werden. MGCS ist für München besonders bedeutsam. Krauss-Maffei-Wegmann hat mit der französischen Firma Nexter eigens dafür das Joint Venture KNDS gegründet. KNDS entwickelt zusammen mit Rheinmetall das MGCS. Der damalige KMW-Chef Haun, heute ist er KNDS-Chef, rechnet in den nächsten 25 bis 30 Jahren in Europa mit einem Bedarf von 5000 Kampfpanzern im Wert von 75 Milliarden Euro. An weltweite Umsätze von rund 100 Milliarden bis in die 40er Jahre hinein wird gedacht, so das Handelsblatt. Deutschland hat beim MGCS-Projekt die Führung inne. Es hakt allerdings bei der Umsetzung der Aufgabenverteilung zwischen den beteiligten Konzernen gewaltig. Da Scholz diesem Vorhaben künftig höchste Priorität beimessen will, dürfte es da wohl bald vorangehen. Auffällig ist, dass entgegen dem Bühler-Papier im Wirtschaftsplan Artilleriesysteme nicht vorkommen. Noch seltsamer ist das, weil Merkel und Macron damals 2017 auch beabsichtigten, eine neue Generation von Artilleriesystemen entwickeln zu lassen. Bis 2040 sollten sie demnach hergestellt sein. Es soll in der Bundeswehr Mörser und Mehrfachraketenwerfer ablösen. Der schon erwähnte Frank Haun schätzt das Umsatzvolumen für Artilleriesysteme in Europa bis 2050 auf 25 Milliarden Euro. Auch hier wären Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall dabei. Kommen wir zur Marine. die deutsche Marine hochgerüstet nicht nur in die Ostsee. Der Wirtschaftsplan sieht für die Dimension See 8,8 Milliarden Euro vor. Weitere Gelder stecken in der Dimension Führungsfähigkeit, Digitalisierung, sodass die FAZ gesamthaft für die Marine auf eine Summe von 19 Milliarden Euro kommt. Auch die Marinerüstung hat Russland im Visier. Von der Ostsee, dem Nordatlantik bis zum Schwarzen Meer. Schon Anfang 2019, also vor über 3 Jahren, wurde beschlossen, Rostock wird ab 2025 Heimat eines neuen Führungsstabs, dem Baltic Maritime Component Command. Das BMCC soll, so das Bundeswehrjournal, der NATO als maritimes Führungskommando für Operationen an der Nordflanke des Bündnisses, aber auch in anderen Regionen zum Zwecke der Landes- und Bündnisverteidigung angeboten werden. Deutschland als stärkste NATO- und EU-Marine der Ostsee-Anrainer hat darin die Führung inne. Schon heute verfügen die Flotten der NATO-Anrainer der Ostsee über mehr Kriegsschiffe und U-Boote als die russische Baltische Flotte mit ihrem Hauptquartier in Kaliningrad. Das Gesamtverhältnis in der Ostsee ist im Kriegsfall unter Einschluss Norwegens, Schwedens und Finnlands in die NATO 104:40 zum Nachteil Russlands. Die deutsche Marine wird massiv aufgerüstet. 2018 verfügte sie über 14 Kampfschiffe und 6 U-Boote. Und damals gab das Verteidigungsministerium bekannt, dass die Flotte im Jahre 2032 von 14 auf 25 Kampfschiffe und von 6 auf 8 U-Boote aufwachsen solle. Die vom Bühler-Papier vorgesehene Aufrüstung erweist sich als Makulatur. Statt einem Drittel mehr ist es ein Plus von 80% bei Kampfschiffen und 33% bei U-Booten. Zusammengefasst, die Kriegsschiffe werden immer größer, sie werden immer mehr, sie werden immer kampfstärker und sie werden immer kostspieliger, sodass ihre weltweite Einsatzfähigkeit erheblich steigt. Kommen wir zur deutschen Luftwaffe. Sie sollen den größten Brocken der 100 Milliarden Bazooka erhalten, 33,4. Die FAZ schreibt der Luftwaffe sogar 41 Milliarden zu. Am 1. Juni wurde entschieden, dass die Bundeswehr aus dem Sondervermögen die im Bühler-Papier schon angesprochenen 60 schweren Transporthubschrauber des Typs Chinook von Boeing für 6 Milliarden Euro kauft. Sie sollen bis 2030 ausgeliefert sein und fliegen 1000 Kilometer nonstop. Insgesamt 118 Eurofighter und Tornados sollen im kommenden Jahrzehnt durch 128 neue Kampfflugzeuge ersetzt werden. Damit wird über die Hälfte des Kampfflugzeugbestands erneuert. Die Lebenswegkosten, also die Gesamtkosten für Anschaffung, Betrieb, Ersatzteile, Modernisierung und so weiter, über 40 Jahre werden zusammen geschätzt 100 Milliarden Euro betragen. Die 128 neuen Flieger setzen sich aus 2 verschiedenen Flugzeugtypen zusammen. Als Ersatz für 33 Eurofighter der Tranche 1 hat der Bundestag für 38 neue Eurofighter bereits grünes Licht gegeben. Sie kosten 5,6 Milliarden Euro. 40 weitere Eurofighter mit Kampfwertsteigerung sollen die Jagdbomberfähigkeiten des Tornados ersetzen. Und dann könnten noch 15 Eurofighter gekauft werden, die speziell zur elektronischen Kampfführung ausgestattet werden. Genau diese Eurofighter hat Scholz für den Electronic Warfare in seiner Rede angesprochen. Das Eurofighter-Konsortium gibt an, dass sie bis 2026 liefern kann. Zusammen macht das 93 Eurofighter. Wer aufgepasst hat, die Gesamtzahl ist 128, es fehlen also noch 35. Auf die komme ich später, die haben es ganz besonders in sich. Zunächst zu den Drohnen. Heron TP. Aus dem Sondervermögen soll die Bewaffnung der Drohnen des Typs Heron TP aus Israel finanziert werden. Am 6. April wurde die Beschaffung von 140 Raketen, 60 für die Ausbildung, 80 für den Einsatz beschlossen. Kosten 152 Millionen Euro. Der Mietvertrag über 5 Heron TP mit Airbus läuft bis 2029 und kostet 1 Milliarde Euro. Ausgeliefert sollen sie von diesem Jahr an bis 2026 werden. Ab 2024 ist mit ihrem bewaffneten Einsatz zu rechnen. Die Heron-TP sind nur als Übergangslösung bis zur Einführung von sogenannten Eurodrohnen vorgesehen. Die Eurodrohnen werden aus dem Haushalt, dem Einzelplan 14, finanziert. Ich erwähne sie an dieser Stelle, weil sie Bestandteil des Future Combat Air Systems werden sollen, das ich anschließend beschreibe. Eurodrohnen sind Mehrzweckdrohnen Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens und ein Projekt der militärischen ständigen strukturierten Zusammenarbeit PESCO der EU unter deutscher Führung. Airbus Defence and Space entwickelt und baut die Eurodrohnen federführend. Ihr Chef Schönhorn hält die Eurodrohnen für ein extrem wichtiges Programm. Die Drohnen dürfen im zivilen Luftraum fliegen, können also überall starten und landen. Das erhöht die militärische Flexibilität in unerhörtem Maß. Die Eurodrohnen werden mit Elektronik vollgestopft. Mit ihrer SIGINT-Technik spioniert die Eurodrohne die militärischen Führungs- und Kommandostrukturen fremder Länder aus. Dafür nimmt sie aus einer Flughöhe von 13 Kilometer herunter in einem Radius von bis zu 400 Kilometern elektronische Signale auf. Zudem legt sie digitale, detaillierte Landkarten an, in die die mittels SIGINT ermittelten strategischen Orte eingetragen und als Angriffsziele zugewiesen werden. Die Eurodrohnen mit 11 Tonnen Gewicht, mehr als doppelt so schwer wie die derzeit größten Kampfdrohnen Heron TP und Reaper, zu Deutsch Sensenmann, aus den USA, sollen eine Panzerabwehrlenkrakete sowie eine lasergelenkte Bombe von 227 Kilogramm Gewicht tragen, die auch 6 bis 9 Meter genau trifft. So will es Generalinspekteur Zorn. Von den insgesamt 63 Euro-Drohnen, die die vier Staaten abnehmen wollen, will Deutschland 21. Der Vertrag ist rechtskräftig. Die Kosten des deutschen Anteils dieses Projekts liegen bislang nahe an 4 Milliarden Euro. Eine Euro-Drohne kostet also weit mehr als ein Euro-Fighter. Sämtliche Euro-Drohnen sollen bei Airbus in Manching, bei Ingolstadt, entmontiert und ab 2029 sollen die 21 deutschen Euro-Drohnen in Jagel, Schleswig-Holstein, stationiert werden. Aufhängepunkte für die Waffen werden jeweils angebracht, die Waffen werden später beschafft. Das zentrale Projekt der deutsch-französischen Vereinbarung von 2017 ist das Future Combat Air System, FCAS. Es soll aus dem Sondervermögen zunächst finanziert werden, um es über Regierungswechsel hinweg abzusichern. FCAS ist wahrlich ein Jahrhundertprojekt, auf das sich Macron und Merkel verständigt haben. Spanien kam inzwischen hinzu. Dabei sollen die dann veralteten Kampfflugzeuge Deutschlands, Eurofighter und Frankreichs, die Rafale, nicht schlicht durch ein neues Kampfflugzeug ersetzt werden, sondern durch das Kampfflugzeugsystem der Zukunft, Future Combat Air System, kurz FCAS. FCAS soll in den Jahren 2040 bis 2080 eingesetzt werden. Allein seine Entwicklungskosten werden auf über 100 Milliarden Euro geschätzt. Branchenkenner rechnen mit einem Umsatz von 500 Milliarden Euro. Ein Vergleich macht die gigantische Dimension von FCAS deutlich. Es ist fünfmal so groß wie das bisher größte europäische Militärprojekt, der Eurofighter. Wie muss man sich FCAS vorstellen? Im Zentrum von FCAS steht ein neu zu entwickelndes Kampfflugzeug der nächsten Generation. Das ist die sechste Generation. Der Next Generation Fighter, kurz NGF. Jedes NGF soll von bewaffneten Drohnen wie der Eurodrohne und Drohnenschwärmen in einem digitalen Netzwerk der sogenannten Kampfcloud umgeben sein. Beim NGF hat die französische Firma Dassault die Führungsrolle inne. Die Kampfcloud gilt als elektronisches Gehirn, als Kommandozentrale, in dem die Daten zusammenfließen. Airbus kommt hier mit Eurodrohne und Drohnenschwärmen ins Spiel. Schönhorn sagt, auf Airbus und seine Zulieferer entfallen mit den deutschen und spanischen Standorten 2/3 der Wertschöpfung und auch 2/3 des Budgets. Das NGF wiederum ist mit anderen NGFs verbunden, ist verbunden mit Satelliten, mit Aufklärungsdrohnen, mit Aufklärungs- und Tankflugzeugen, mit Kriegsschiffen und Heereseinheiten. Die Verbindung schafft Echtzeitbilder und Echtzeitanalysen. In der Kampfcloud spielt künstliche Intelligenz die alles durchdringende zentrale Rolle. FCAS stellt eine Revolution der Militärtechnik dar. Es wird deshalb als System of Systems bezeichnet. Das Kampfflugzeug NGF wird als Tarnkappenbomber und als Träger von Atombomben konzipiert und soll auf einem eigens noch herzustellenden französischen oder deutsch-französischen Flugzeugträger starten und landen und möglicherweise auch unbemannt fliegen können. Das militärische Ziel von FCAS ist es, über eine Kampfüberlegenheit in der Luft auch den Krieg an Land und auf dem Meer zu gewinnen und ist vor allem gegen Großmächte gerichtet. Die EU strebt damit militärischen Weltmachtstatus an. Dafür gibt es zwei Belege. Erstens den gemeinsamen Standpunkt der Luftwaffenchefs Deutschlands, Frankreichs und Spaniens, den sie in der FAZ veröffentlicht haben. Sie sagen, worum es ihnen mit dem FCAS-System geht. Es, Zitat, soll in allen Kategorien des Luftkampfes über hervorragende Fähigkeiten verfügen, dadurch die Luftüberlegenheit unserer Luftwaffen und dadurch die erforderliche Bewegungsfreiheit der anderen Teilstreitkräfte sicherstellen. Zitat Ende. Und zweitens, der französische Senat hat sich ausführlich mit FCAS befasst und hält über dessen Architektur fest, ich zitiere, die Herausforderung an die künftigen Kampfflugzeuge wird darin bestehen, die Fähigkeit zur Eroberung und Aufrechterhaltung der Luftüberlegenheit zu besitzen, um mit der dritten Dimension sowohl zu Land als auch zu Wasser agieren zu können. Zitat Ende. Und um das FCAS kommerziell erfolgreich zu machen, sollen weitere EU-Länder zu den drei derzeitigen zukommen, um als Hersteller und Käufer von FCAS-Komponenten gewonnen zu werden. FCAS ist jedoch nur realisierbar, wenn das System oder wesentliche Teile davon auch nach außerhalb Europas exportiert werden können, was wiederum nur möglich ist, wenn auf US-amerikanische Bauelemente verzichtet wird, denn sonst könnte die US-Regierung Einspruchsrechte geltend machen. Die EU will sich auf diesem Weg eine militärische, strategische Autonomie, also Unabhängigkeit von den USA verschaffen, die insbesondere Frankreich für sich anstrebt. Weil es ein britisch-schwedisch-italienisches Konkurrenzsystem zu FCAS gibt, Tempest genannt, was eher fertig sein soll als FCAS, kommt es aufs Tempo an. Sand im Getriebe ist für FCAS tödlich. Und es ist Sand im Getriebe. Es gibt Uneinigkeit über die Verteilung von Arbeitspaketen zwischen Airbus und Dassault, sodass in allen sieben Arbeitsfeldern die Arbeit derzeit brach liegt. Der Chef von Dassault, Trappier, hält deshalb heute den Zeitplan für die Einsatzreife im Jahr 2040 für unerreichbar und geht eher von 2050 aus. Scholz hatte ja FCAS zur obersten Priorität erklärt, also dürfte sich dort bald etwas tun oder FCAS ist als europäisches Projekt gestorben und nur das so führt es für Frankreich fort. Da FCAS für die Etablierung der militärischen Weltmachtrolle der EU konstitutiv ist, können wir gespannt sein, wie das weitergeht. Die Kosten des deutschen Anteils für Entwicklung und Kauf dürften zwischen 120 bis 150 Milliarden Euro liegen. Ich hatte für die Entwicklung der deutschen Luftwaffe mir noch etwas aufgehoben, nämlich 35 Kampfflugzeuge. Sie sollen die Tornados in ihrer Rolle als sogenannte nukleare Teilhabe der NATO ersetzen. Die Tornados haben ihre Altersgrenze eigentlich schon 2025 erreicht, werden aber nochmal bis 2030 einsatzfähig gehalten. Die Ampel hat die bisherigen Planungen unter Kramp-Karrenbauer verworfen. Statt 30 Super Hornets und 15 Growler, letztere dienen der elektronischen Kampfführung, sollen nun 35 F-35 in den USA plus der schon erwähnten 15 Eurofighter zur Unterdrückung der russischen Flugabwehr gekauft werden. Die F-35 sollen wohl 10 Milliarden kosten, die Eurofighter 4 Milliarden Euro. Ausgeliefert werden sollen die F-35 von 2027 an. Sie kommen nach Büchel. Die F-35 ist im Gegensatz zu den beiden anderen US-Modellen ein Tarnkappenflugzeug, ein Flugzeug der fünften Generation, das für lange Zeit das modernste auf dem Markt sein wird. Die F-35 sollen die zurzeit 15 in Büchel lagernden US-Atombomben tragen, die gegen Russland gerichtet sind. Zurzeit sind es in Büchel noch Freifallbomben des Typs B-61-3 und B-61-4. Ab 2024 ist jedoch mit dem Nachfolgemodell B-61-12 zu rechnen. Sie erhalten, wie ihre Vorgänger, variierbare Sprengkraft von 0,3 bis zu 50 Kilotonnen. Letztere bedeutet das Vierfache der Hiroshima-Bombe. Aber zusätzlich werden sie durch Satellitensteuerung zu präzisionsgelenkten Bomben. Zünden die zurzeit noch vorhandenen Modelle oberirdisch in einem Radius von 170 Metern, wird der Trefferradius mit dem neuen B-61-12 auf bis zu 30 Metern verringert. Und zudem, und das ist von ganz besonderer Bedeutung, können sie im Gegensatz zu den derzeitigen Modellen mehrere Meter in das Erdreich eindringen und somit gezielt gegen tiefliegende Bunker eingesetzt werden. Die F-35 sind auf diesen neuen Atombombentyp B-61-12 zertifiziert. Der Atombomber selbst muss bis auf 28 Kilometer an das Ziel heranfliegen, um die mitgeführte Atombombe aus großer Höhe mittels JNAMS-Steuerung ins Ziel zu bringen und unbehelligt zurückfliegen zu können. Der hohe Stückpreis einer Bombe von 21 Millionen Dollar lässt nur den Schluss zu, dass die Bomben für Ziele vorgesehen sind, die weit wertvoller sind als der Kaufpreis einer Bombe. Welche Ziele kommen dafür konkret in Frage? Die F-35 haben einen Einsatzradius von 1080 Kilometern, um selber zum Startplatz in Büchel zurückkehren zu können. Wäre das Ziel eine unterirdische Kommandozentrale in Moskau, müssten sie in Rostock Lager auftanken, um nach Abwurf der Atombombe auf sicherem NATO-Terrain landen zu können, zum Beispiel in Lettland. Ist Kaliningrad das Ziel, geht das direkt von Büchel aus. Auch St. Petersburg ist von Büchel aus ohne Tankstopp erreichbar, wenn danach ein Flugplatz zum Beispiel im Baltikum angesteuert wird. Von Nordnorwegen aus wären die Häfen der russischen strategischen U-Boot-Flotte auf der angrenzenden Halbinsel Kola erreichbar. Auch von Schweden und Finnland aus wäre das möglich, wenn diese als neue NATO-Mitglieder dem zustimmen würden. Dies macht die eigentliche Gefährlichkeit dieser Atombomber der Bundeswehr mit neuen US-Atombomben aus. Aus russischer Sicht geht nicht nur von den in Deutschland stationierten US-Atombomben Gefahr aus, sondern auch von jenen, die in vier weiteren NATO-Staaten Europas gelagert sind, in Belgien, den Niederlanden, Italien und in der Türkei. Die insgesamt 100 Atombomben werden zurzeit von F-16 und Tornados dieser jeweiligen NATO-Mitgliedstaaten geflogen, aber sämtliche Länder, auch die Türkei, erhalten für diese Zwecke erhalten für diese Zwecke der nuklearen Teilhabe F-35 und nun auch Deutschland. Zu bedenken ist, dass diese nur sehr schwer mit Radaranlagen zu orten sind, mit herkömmlichem Radar überhaupt nicht. Ein bedeutender Aspekt sollte bei der Debatte um neue Kampfflugzeuge für die Bundeswehr nicht zu kurz kommen. Die Kräfteverhältnisse der Luftwaffen. Die NATO verfügt zurzeit über 7600 Kampfflugzeuge, davon knapp 2300 in Europa. Russland dagegen zusammen mit seinen OVKS-Partnern nur über 1585, jedenfalls vor dem Ukraine-Krieg. Das stellt eine genau 4,8-fache NATO-Luftüberlegenheit dar. Würden die stillzulegenden deutschen 118 Tornados und Eurofighter nicht durch neue Modelle ersetzt, reduzierte sich die NATO-Luftüberlegenheit vom 4,8-fachen auf das 4,74-fache, was faktisch nicht spürbar wäre. Allein schon aus diesem Grund kann leicht auf alle 128 neuen Kampfflugzeuge verzichtet werden. Der Einspareffekt 100 Milliarden Euro. Und ein zweiter Grund kommt mit den NATO-Neumitgliedern hinzu. Finnland und Schweden bringen zusammen über 200 Kampfflugzeuge mit. Und abschließend noch eine Herausforderung, die Olaf Scholz nicht erwähnte, die aber aus meiner Sicht die bedrohlichste überhaupt darstellt. US-Hyperschallraketen in Europa. Die US-Hyperschallraketen Dark Eagle. Die USA lassen für Armee, Luftwaffe und Marine Hyperschallraketen entwickeln. Das Programm hat höchste Priorität für das Pentagon. Für Deutschland und Europa steht ein Déjà-vu ins Haus. Die Eckdaten der Hyperschallrakete Dark Eagle von Lockheed Martin, dem einstigen Hersteller der Pershing 2, sind klar. Reichweite mehr als 2775 Kilometer, auf LKW landbeweglich und in Flugzeugen transportierbar, mit ihrer Stationierung ist schon ab 2023 zu rechnen. Das ist nächstes Jahr. Sie sollen nicht nuklear bewaffnet werden. Hyperschallraketen sind per Definition mindestens 5-mal schneller als der Schall. Dark Eagle hat die 12-fache Schallgeschwindigkeit. Dass sie in Europa stationiert werden sollen, ist klar. Wo sie in Europa stationiert werden sollen, ist nicht bekannt. Von wo sie kommandiert werden sollen, jedoch schon, nämlich von Wiesbaden aus, beim Europahauptquartier der US-Armee. Dort ist seit November eine 500-Mann starke Multi-Domain Task Force, kurz MDTF, eingezogen, dessen 56. Artilleriekommando exakt jenes ist, welches bis 1991 für die Pershing 2 zuständig war. Die dem Kommando unterstellten 41. Feldartilleriebrigade im bayerischen Grafenwöhr stellt damals wie heute die Kanoniere. Deshalb liegt es nahe, dass die Dark Eagle in Grafenwöhr stationiert werden. Moskau liegt 2000 Kilometer von Grafenwöhr entfernt. Die Flugzeit der Dark Eagle von dort beträgt 10 Minuten. Was für Ziele gibt es in über 2000 Kilometer Entfernung, die unbedingt binnen weniger Minuten zerstört werden müssen? Reicht dafür nicht auch ein Tomahawk-Marschflugkörper? Zu dieser Frage erklärte das US-Heer im September 2021, die Raketen Dark Eagle würden eine einzigartige Kombination von Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und Flughöhe liefern, um zeitkritische, stark verteidigte und hochwertige Ziele zu besiegen. Gehen wir die einzelnen genannten Parameter kurz durch. Zur Geschwindigkeit. 12-fache Schallgeschwindigkeit zu Unterschall bei Tomahawk. Zur Manövrierfähigkeit. Im Unterschied zu ballistischen Raketen, die eine berechenbare Flugparabel beschreiben, ist Dark Eagle lenkbar, sodass ein Abfangen unmöglich ist, jedenfalls bisher. Das von der Hyperschallrakete gelöste Gleitvehikel schlägt samt konventionellem Sprengstoff mit Hyperschallgeschwindigkeit präzise ein. Volltreffer in ein Haus. Zeitkritisch bedeutet, es zielt nicht auf unbewegliche Ziele, wie zum Beispiel militärische Infrastruktur, sondern auf bewegliche Ziele, die ihren Standort ändern. Stark verteidigt meint, durch Raketenabwehr verteidigt, und Hochwertziel meint, politische oder militärische Führungsperson. Wegen des Kriteriums zeitkritisch kommt Tomahawk nicht in Frage. Sie wären 2 Stunden unterwegs und zudem von russischer Raketenabwehr zerstörbar. Hyperschallraketen benötigen von Grafenwöhr aus nach Moskau 10 Minuten, ich sagte es, von der Nordukraine nur 5 Minuten. Sie sind Überraschungswaffen, also Erstschlagwaffen, die die politische Führung Russlands töten sollen. Dark Eagle ist eine Hightech-Waffe. Ein Schuss kostet mehr als 40 Millionen Dollar. Die russische Führung hat diese Bedrohung wahrgenommen. Präsident Putin hat das in einer Rede an die Nation am 21. Februar sehr prominent erwähnt, als er sich mit den Gefahren auseinandersetzte, die aus einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erwachsen. Ich zitiere aus der Ansprache Putins. Die Stationierung von Radaraufklärungsmitteln auf dem Ukraine-Territorium wird es der NATO ermöglichen, den Luftraum Russlands bis zum Ural streng zu kontrollieren. Schließlich, nachdem die Vereinigten Staaten den Vertrag über Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen zerstört haben, also den INF-Vertrag, entwickelt das Pentagon bereits offen eine Reihe von bodengestützten Angriffswaffen, einschließlich ballistischer Raketen, die Ziele in einer Entfernung von bis zu 5.500 Kilometern erreichen können. Wenn solche Systeme in der Ukraine stationiert werden, werden sie in der Lage sein, Objekte auf dem gesamten europäischen Territorium Russlands sowie hinter dem Ural zu bekämpfen. Die Flugzeit von Marschflugkörper Tomahawk nach Moskau beträgt weniger als 35 Minuten, für ballistische Raketen aus dem Raum Charkow 7 bis 8 Minuten und für die Hyperschall-Schlagmittel 4 bis 5 Minuten. Das bezeichnet man als das Messer am Hals. Zitat Ende. Putin fürchtet einen Enthauptungsschlag. Für mich ist das der ausschlaggebende Grund, weshalb Russland vehement gegen die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ist und diesen fürchterlichen Krieg führt. Putin steht mit dieser Sorge nicht allein. Auch China sieht diese Gefahr für sich. Nachzulesen ist das in der gemeinsamen Erklärung von Putin und Xi Jinping am 4.2.22. Ich zitiere: Die Seiten, das sind also Russland und China, äußern ihre Besorgnis über den Fortschritt der Pläne der USA zur Entwicklung einer globalen Raketenabwehr und zur Stationierung ihrer Elemente in verschiedenen Regionen der Welt, verbunden mit dem Aufbau eines Potenzials hochpräziser, nicht-nuklearer Waffen zum Zweck eines Enthauptungsschlages und zur Lösung anderer strategischer Aufgaben. Zitat Ende. Was wird Putin unternehmen, wenn Dark Eagle in Deutschland stationiert werden, nachdem die Bundesregierung unter Scholz dazu grünes Licht gegeben hat? Sind Wiesbaden, Grafenwöhr, Stuttgart als Eukom- und Afrikom-Zentrale im Visier russischer Atomwaffen oder russischer Hyperschallwaffen? Oder sind es die Kabelverbindungen zwischen den US-Kommandozentralen? Wir wissen es nicht. Aber die Fragen sind allein schon besorgniserregend. Wollen wir das dazu kommen lassen, dass solche Angriffe möglich werden? Wollen wir es zulassen, dass Hyperschallwaffen von Deutschland aus kommandiert und in Deutschland und Europa stationiert werden? Eine immense Herausforderung für die deutsche Friedensbewegung. Eins ist klar: Kommen die Dark Eagle nach Europa, steigen die Spannungen ins Unermessliche. Die Bundesregierung darf Dark Eagle in Deutschland nicht zulassen. Die Multi-Domain Task Force der USA muss Deutschland verlassen. Das deutsche Hochrüstungsprogramm darf nicht umgesetzt werden. Schluss mit dem Rüstungswahnsinn und danke an euch für die Aufmerksamkeit.